Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Gerade gestern erinnerte ein Gedenkgottesdienst in Berlin an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor genau 8 Jahren. Fast auf den Tag genau und zu ähnlicher Uhrzeit gab es heute Abend in Magdeburg einen vermutlich ähnlichen Vorfall. Wir haben es gemeldet. Gegen 19.30 Uhr ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Es gibt Tote und Verletzte. Der Fahrer ist inzwischen festgenommen worden. Viele Politiker haben umgehend ihr Entsetzen und Mitgefühl mit den Überlebenden geäußert. Gerade beginnt in Magdeburg eine Pressekonferenz. Dort ist unser Landeskorrespondent und wird sich im Lauf dieser Fazitsendung live melden. Darüber hinaus haben wir natürlich eine rundum aktuelle Kultursendung für Sie vorbereitet. Fazit Kultur vom Tage. Was ich Ihnen jetzt erzähle, findet im Theater statt, genauer am Staatstheater Darmstadt. Interviews mit Bäumen heißt das neue Stück über 2 Hollywood-Stars, die in einem Film mitspielen. In dem geht es um den Klimawandel, um Nachhaltigkeit, auch um Spiritualität. Aber die beiden Stars verkörpern in dem Film Being Beyond keine Menschen, sondern Bäume, wie die Hollywood-Diva einem Journalisten erläutert.
Being Beyond.
Wow. Das heißt, Sie spielen also...
Ja, einen Baum.
Sie spielen einen Baum?
Ja, genau. Die Tanne.
Sie spielen die Tanne?
Ja.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist das nicht erstmal...
Ja?
Das ist doch erstmal etwas gewöhnungsbedürftig, oder?
Gewöhnungsbedürftig?
Interviews mit Bäumen geschrieben hat das Stück der Ende 30-jährige Dramatiker Michel Descartes und inszeniert hat er es auch. Martin Thomas Pesel kommt für Fazit aus der Uraufführung in Darmstadt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Hollywood-Stars spielen Bäume. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen anreichern. Um was geht's dem Autor und Regisseur Michel Descartes in seinem Stück?
Zuallererst, denke ich, geht es Michel Descartes darum, in Form von insgesamt 4 Dialogen eine Geschichte zu erzählen, die es garantiert noch nicht gegeben hat. Die Ausgangssituation ist schon einmal so verrückt auf dem Reißbrett entworfen, dass ihre Erläuterung eine ganze Szene benötigt, nämlich dieses erste Interview. Da erfahren wir, dass die Schauspielerin, die wir gerade gehört haben, gespielt von Gabriele Drechsel, einen Film produziert, um die Vernichtung des Lebensraums der indigenen Lakota Sioux in den USA anzuprangern. Weil aber wegen der Gewerkschaften in Hollywood alles so teuer ist, wird dieser Film, in dem nur Bäume vorkommen, im Frankenwald gedreht, der dazu aber umgefärbt werden muss, was das Umweltamt nicht genehmigt. Das heißt, um einen besonders wertvollen Film über die Umwelt in Amerika machen zu können, ist diese Hollywood-Diva also bereit, die Umwelt in Deutschland zu schädigen. Und dann entwickelt diese absurde Ausgangssituation aber ein Eigenleben. Die beiden Stars sind einer eitler und esoterischer und exzentrischer als der andere, treiben die sie Interviewenden in den Wahnsinn, worauf die beiden ihre Jobs verlieren. Darüber geraten sie dann in der 3. Szene bei einer Imbissbude aneinander. Und zum Abschluss in der 4. Szene unterhalten sich dann die beiden Hollywood-Stars in Gestalt von Nadelbäumen auf der Heimreise nach L.A. über die fürchterlichen Deutschen.
Und was sieht man jetzt auf der Bühne? Ein Wald?
Ein Wald, ja. Die Kammerspiele des Staatstheaters Darmstadt haben ja eine sehr breite Bühne. Und über die ganze Breite erstreckt sich an der Rückwand ein Bild von einem deutschen Wald in stimmungsvollem Morgenlicht. Ein paar echt aussehende Baumstämme und Äste stehen in der ersten Hälfte auch im Raum herum. Und links und rechts zeigen Videowände die Gesichter der Interviewenden und Interviewten jeweils in Großaufnahme, was tatsächlich zu den feinsten, feinhumorigsten Momenten an diesem Abend führt, der sonst sehr geskriptet ist, also auf geschriebenen Humor abzielt. Nämlich wenn Niklas Herzberg und Laura Eichten, die den Reporter, die Reporterin spielen, aber im Gespräch mit diesen Hollywood-Stars eigentlich sehr selten zu Wort kommen, mimisch zum Ausdruck bringen, wie unangenehm ihnen das alles verständlicherweise ist.
Wofür steht denn der Dramatiker und Regisseur Michel Descartes und wie nimmt er seinen eigenen Text hier in die Hand?
Descartes steht für Dialoge, also für ein Theater fern der Textfläche. Er steht für Fantasie, für Humor, für intelligenten, aber nicht besonders tiefgehenden Humor. Mein Eindruck ist, er möchte ein Theater des Absurden genüsslich ausbreiten und damit Lachen provozieren. Was ihm auch gelingt, dank einem Ensemble, das das ebenfalls möchte und das die überzeichneten Charaktere pointensicher darstellt. Als Regisseur der eigenen Uraufführung liegt Descartes natürlich vor allem daran, seinen Text, seine Sprache zum Leuchten zu bringen, zu bebildern. Die SpielerInnen weiden sich an einzelnen Wörtern wie Johannisbeer-Chutney und äthiopischer Zwerg Galago. Wenn man Descartes jetzt unterstellen will, ein Thema, eine Botschaft zu vermitteln, so ist das sicher die Verlogenheit angeblich engagierter Menschen. Die vergessen in ihrer Selbstsucht schneller mal, für welches Anliegen sie eigentlich eintreten. Oder noch allgemeiner formuliert, das menschliche Dasein ist schon schlimm, es wäre doch viel besser, ein Baum zu sein.
Und hat sie diese Botschaft erreicht? Hat sie die Umsetzung der Botschaft überzeugt?
Ich habe mich amüsiert und öfter, als ich mir zugestehen wollte, überrascht aufgelacht. Aber ich habe auch festgestellt, dass das Reizvolle solcher extrem freien, originellen, fantasievollen Entwürfe doch auch manchmal ihr Nachteil ist, nämlich dass sie so gar keine Anbindung an die echte Welt haben. Und dadurch strahlt das Stück zwar einen gewissen, nicht uninteressanten Nihilismus aus, aber es ist ein Kuschelnihilismus, der niemandem so richtig wehtut.
Interviews mit Bäumen. Die Uraufführung von Michel Descartes am Staatstheater Darmstadt, rezensiert von Martin Thomas Pesel. Herzlichen Dank. Zur Weihnachtszeit, das hat bei uns Tradition, gehört die Erzählung »Was mir heilig ist«.
Was mir heilig ist.
Als Frieda Butzmann einst mit lauten Klängen experimentierte und Kritiker das als Krach bezeichneten, da nahm er das einfach als Kompliment und nennt sich seitdem augenzwinkernd Krachmacheur. Was ist diesem Komponisten und Musiker, dem Klangkünstler, Hörspielautor und Performancekünstler, kurz, was ist dem Krachmacheur Frieda Butzmann wohl heilig?
Was mir persönlich sehr heilig ist, ist einfach Zeit. Wobei ich gar nicht die Zeit meine, die vielleicht manch einer jetzt gleich versteht, die meine Freizeit oder die Zeit, die ich mit jemandem verbringen kann oder die Zeit, die ich für irgendwas gut investieren kann, sondern einfach die Zeit an sich. Ich bin schon oft in den letzten Jahren unabhängig bei verschiedenen Menschen in den letzten 20, 30 Jahren als Zeitterrorist verunglimpfend beschimpft worden. Und zwar, weil ich nicht sage, ach, unser Bus, der fährt so ungefähr in einem Viertelstündchen. Nein, ich sage, der Bus fährt in 14,5 Minuten. Das regt die Menschen auf die Dauer auf. Ich bin ja vom Beruf Musiker unter anderem und bei der Musik kann man verschiedene Begabungen haben, das absolute Gehör, ein gutes Rhythmusgefühl. Na, ich habe einfach ein gutes Timinggefühl, glaube ich. Ja. Ich weiß und überhaupt auch im Leben, wie lang man etwas machen darf und dass man, ja, gibt es ein Sprichwort, in der Kürze liegt die Würze, ist ein Motto für mich in allem, was ich tue. Ja. In jedem Raum hier, im Haus, wo ich wohne, ist eine Uhr. In meinen Räumen sogar zwei, ja. Weil ich immer wissen muss, wie die Stunde geschlagen hat, wie viel Zeit ich noch habe oder wie viel ich schon gemacht oder verdrödelt habe und mir so bildlich vorstellen kann, na, wenn der Zeiger noch einmal rumgeht oder wenn die Zahlen da auf der Null stehen vorne, dann muss ich los und solche Dinge. Also ich bin ein guter Freund der Zeit. Ich hoffe, sie mag mich genauso wie ich sie. Die ist mir heilig, ja. Also, wenn ein Teufel mich sozusagen in tiefsten Abgründe stürzen wollte, dann müsste er sagen, ha, 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 jetzt gibt's keine Zeit mehr.
Dem Klangkünstler Frieder Butzmann hat Tobias Wenzel entlockt, was ihm heilig ist. Morgen erzählt uns dann das dann der österreichische Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habjan. Der Komponist Bernhard Lang ist Jahrgang 1957 und in diesem Jahr gefeiert worden für seine Oper Dora, im März uraufgeführt in Stuttgart und von der KritikerInnen-Umfrage der Zeitschrift Opernwelt zur Uraufführung des Jahres gekürt. Lang schreibt abstrakte Musik, die von Philosophen wie dem Franzosen Gilles Deleuze beeinflusst sind, doch er scheint auch was Bodenständiges zu haben. In seinem Wiener Arbeitsatelier umgibt er sich mit lustigen Stofftieren. Doch wenn er seine Art des Musiktheaters erklärt, dann wird's ernst.
Musiktheater ist für mich ein synergetisches Phänomen, das mir ermöglicht, alle meine Techniken im Kontext von Literatur und Bühne zu kombinieren, zu fokussieren und mit der Stimme neue Dimensionen von Theater und Sprachlichkeit zu entdecken.
Der Komponist Bernhard Lang, heute Abend war er mit einer weiteren Uraufführung beim Festkonzert zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks in München beteiligt. Lang hat dafür Pausenzeichen von öffentlich-rechtlichen Radiosendern auf ganz eigene Weise verkomponiert. Das nennt er Game 1818 Radio Loops. Hier stand das Pausenzeichen des Bayerischen Rundfunks Pate, der sogenannte Alte Peter. Einer von 18 Radio Loops des Komponisten Bernhard Lang. Game heißt das Werk für großes Orchester und Live-Elektronik. Ein Kompositionsauftrag der Musiker Viva zum Jubiläum 75 Jahre Bayerischer Rundfunk. Jörn-Florian Fuchs war für Fazit im Münchner Herkulessaal. Guten Abend. Was für Pausenzeichen sind denn die Grundlage für dieses Werk, neben dem jetzt gerade schon gehörten, Solange der alte Peter vom Bayerischen Rundfunk?
Das passt ja zum Mikro, denn das war auch das, was am leisesten war gerade. Alles andere ist etwas lauter an diesem Abend gewesen. Also, wir gehen auf eine große Weltenreise von Großbritannien bis nach Moskau, bis nach Polen. Wobei man sagen muss, dass diese Pausenzeichen, wenn man sie kennt, vielleicht in Erinnerung hat. Ich habe mal in früherer Zeit heißt tatsächlich immerhin vor 20 Jahren, Weltempfänger gehabt und habe dann über Kurzwelle knistern diese verschiedenen Sender gehört. Daher kenne ich diese Pausenzeichen. Die sind jetzt nicht eins zu eins hier zu hören, sondern sie sind gleichsam wie ein Echoraum. Also Bernhard Lang nimmt sie als eine, man könnte sagen, kompositorische Assoziationsgrundlage und arbeitet dann mit einer sehr, sehr wilden Musik, die eben, vielleicht könnte man sagen, Echos oder Fragmente dieser Pausenzeichen verarbeitet.
Wie hat er dieses Werk jetzt aufgebaut? Also sind das 18 verschiedene Loops, die hintereinander aufgeführt wurden, wie aus einem Guss mit Pausen? Wie muss man sich das vorstellen?
Das Besondere bei ihm ist, er arbeitet ja immer gerne mit diesen Loops, mit diesen Wiederholungsschleifen, dass das nicht immer ganz klar ist, was ist der eine Teil und wo geht's in den anderen über. Wir müssen uns vorstellen, dass wir so rund eine Dreiviertelstunde im Herkulessaal sitzen, ein groß besetztes Orchester unter David Robertson, also natürlich das BR-Symphonieorchester, spielt und es spielt eine überwiegend heftige, sehr eruptive Musik. Dann kommen diese Schleifen, die sich leicht verändern, die plötzlich abrupt in einen ganz, ganz anderen Zustand übergehen. Plötzlich ist es ein ganz anderes Level, eine andere Tonart auch. Und Zorobabel als Klangregisseur liefert da auch noch dann elektronische Klänge. Es ist wirklich ein Surround-Erlebnis mit dem, was für Lang auch so in Orchesterwerken spezifisch ist. Man verliert bewusst so ein bisschen die Orientierung. Also wenn man meint, aha, jetzt habe ich endlich was gefasst gleichsam am Zipfel, ein Soundzipfel, verschwindet das wieder und geht in einen anderen Zustand über. Wir können nochmal an eine Stelle reinhören, wo das Orchester so richtig laut und kräftig gleichsam auftrumpft.
auftrumpfen ist das richtige Wort, Herr Fuchs. Wie wirkte das jetzt auf Sie? Hatte das was Spielerisches, wie der Titel Game ja vorausschickt?
Ja, das ist eine ganze Serie, die er da erarbeitet hat, auch wo es auch um dieses Element des Spielens geht, und zwar auch noch auf eine ganz besondere Weise. Es ist so, dass hier Teile vom Orchester selbst gewählt werden können, was sie genau spielen. Also es gibt die Partitur, aber es gibt eben Momente, die sind offener und da muss eine Entscheidung fallen. Er vergleicht das auch mit einem Kartenspiel, welche Möglichkeiten es gibt. Das heißt, man muss sich entscheiden, was man an der Stelle genau spielt, und das bedeutet, dass jede Aufführung dieses Werks natürlich ein bisschen anders klingt. Auf der anderen Seite finde ich noch spannend, also eigentlich ging mir durch den Kopf, das ist, wenn man auf diese Radiozeichen und auf die Geschichte des Radios überhaupt mal schaut, ist das fast so wie eine Nostalgie, aber in Richtung Zukunft. Also wir blicken auf das Archiv zurück, aber eben mit diesen sehr modernen, eigentlich Post- und fast könnte man sagen popmodernen Klängen von Lang. Und aus dieser Mischung heraus ergibt sich dann doch etwas sehr, sehr Eigenes, das am Schluss eben dann sehr berührend zusammenläuft zu diesem alten Peter, was natürlich ein großes Seufzen beim Münchner Konzertpublikum hervorruft, weil ihr Bayerischer Rundfunk natürlich lange dieses Pausenzeichen präsentiert hat, als es noch Pausen gab im Radio, dass sie hat komplett verpönt, wie wir wissen.
Manchmal gönne ich mir eine. Inwieweit reiht sich diese Arbeit jetzt in Bernhard Langs sonstiges kompositorisches Werk ein? Vielleicht auch noch mal mit Blick auf die Oper des Jahres Dora.
Also vieles, was früher so sehr, sehr experimentell war bei ihm und auch größte Anforderungen gestellt hat, nicht nur an die Mitwirkenden, sondern auch ans Publikum. Das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Es ist ein Stück, das schnell ins Blut geht, das Spaß macht, dem zuzuhören. Man merkte das auch am ungeteilten und großen Publikumszuspruch. Und das ist bei den Musiktheaterwerken von Lang auch so, dass er, wie er das auch in dem Statement sagte, dass er doch seine sehr, sehr eigenen Vorstellungen hat. Die sind dann, wenn man in die Noten guckt, oft ziemlich kompliziert. Auch bei dem Stück Dora denkt man, wow, das ist schon jetzt irgendwie nicht von Pappe. Wenn man es hört, denkt man manchmal, oh, das ist easy, das könnten wir auch fast mal eben so in der kleinen Gruppe spielen. Aber in Wirklichkeit ist das ja eigentlich die große Kunst, dass ich doch eine komplexe Musik habe, wo sich Lang auch manchmal ein eigenes kompositorisches Problem stellt und das dann für sich lösen will. Und dieses ganze Komplexe ist aber kaum eigentlich zu hören. Es kann trotzdem ein großes Publikum erreichen, wie diese Dora zum Beispiel. Und das finde ich ist, das muss man halt können. Das können wenige, mit sehr, sehr viel Anspruch zu arbeiten und eben doch viele Leute zu erreichen.
Jörn Florian Fuchs live aus München nach der Uraufführung des Radio Loops von Bernhard Lang beim Festkonzert zum 75. Bestehen des Bayerischen Rundfunks. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Die schottische Schauspielerin Tilda Swinton erhält für ihr Lebenswerk den goldenen Ehrenbären der kommenden Berlinale. Die Bandbreite des Werks der 64-Jährigen sei atemberaubend, erklärte Intendantin Tricia Tuttle in Berlin. Swinton bringe Menschlichkeit, Mitgefühl, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino. Die Schauspielerin ist seit Jahren eng mit der Berlinale verbunden. Sie spielte in 26 Filmen des Festivalprogramms mit. 2009 war sie Präsidentin der internationalen Berlinale Jury. Swinton teilte mit, die Berlinale sei das erste Filmfestival, das sie je besucht habe. Es berühre sie, nun mit dem Ehrenbären ausgezeichnet zu werden. Objekte aus der Antike, Malerei der Renaissance, ostasiatische Kunst und Skulpturen aus verschiedenen Epochen, das alles umfasst die Kunstsammlung der Herzöge von Sachsen-Gotha, die im Herzoglichen Museum präsentiert werden. Nun wird der Bestand ab Januar digitalisiert. Bis Mitte 2026 würden insgesamt 679 Objekte mit Digitalkameras aufgenommen, teilte die Stiftung Friedenstein-Gotha heute mit. Begonnen werde mit der Digitalisierung von Specksteinen, Lackobjekten und der Keramik aus der Ausstellung. Bei dem Verfahren werden nach Angaben der Stiftung 9 Kameras und 3 kleine Beamer um eine drehbare Glasplatte gruppiert. Damit werde das jeweilige Objekt von sämtlichen Winkeln fotografiert und mit Hilfe von Streiflicht und Hightech-Software ein digitales, dreidimensionales Abbild produziert. In Florenz wird morgen der Vasari-Korridor wiedereröffnet. Das teilte das Uffizienmuseum mit. Die 750 Meter lange Passage über die Brücke Ponte Vecchio wurde 8 Jahre lang restauriert. Der überdachte Korridor, der auch eine Kirche durchquert, wurde im 16. Jahrhundert von dem Künstler Giorgio Vasari gebaut und so gestaltet, dass die Mitglieder der regierenden Familie Medici sich sicher vom Regierungspalast zu ihrer privaten Residenz bewegen konnten. In dem Korridor ermöglichen kleine Fenster einen einzigartigen Blick auf die Stadt und den Fluss Arno. Die großen Panoramafenster wurden hingegen 1938 nach dem Willen des Diktators Benito Mussolini für den offiziellen Besuch von Adolf Hitler in Florenz eingebaut. Das Lateinwort des Jahres 2024 ist ein Wort, das eigentlich keines ist. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften teilte heute mit, dass die Wahl auf die Silbenfolge Reto Tatoto Tato gefallen ist. Sie ahmt lautmalerisch den Fanfarenklang eines Blasinstruments nach. Das Wort wurde in einer Hauswand in Pompeji geritzt, kurz bevor im Jahr 79 nach Christus der Vesuv ausbrach und die römische Stadt zerstörte. Auf dem zweiten Platz des Lateinwortwettbewerbs landete Revaleo. Das Tätigkeitswort wird übersetzt mit wieder fit sein.
Danke, Christian Neugebauer, für die Kulturnachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Aktuell.
Sie haben es vermutlich mitbekommen, heute Abend gab es in Magdeburg einen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Gegen 19.30 Uhr ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Es gibt Tote und Verletzte. Der Fahrer ist inzwischen festgenommen worden. Viele Politiker haben umgehend ihr Entsetzen und Mitgefühl mit den Überlebenden geäußert. Und gerade fand in Magdeburg eine Pressekonferenz statt. Dort war unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. Was weiß man schon? Wie viele Menschen sind verletzt oder sogar gestorben?
Also die aktuellsten Zahlen sehen so aus. Es gibt 2 Tote, darunter ein Kind, über 60 Verletzte, davon 15 Schwerverletzte hier in der Stadt. Das Ganze ist ja mitten im Zentrum von Magdeburg an der großen Kreuzung Ernst-Reuter-Allee. Da sind 2 große Lazarettzelte aufgebaut. Davor stehen schwer bewaffnete Polizisten. Also ist schon eine sehr gespenstische Szenerie. Und die Verletzten werden auch teilweise dann auch schon in die Uniklinik gefahren. Also es sah wohl so aus, laut Polizei, der Täter soll mit einem schwarzen SUV in den Weihnachtsmarkt reingefahren sein. Ich habe mir das auch angeguckt. Also direkt vor dem Rathaus ist er mehrere hundert Meter an den Betonpollern vorbei. Da gab es wohl eine kleine Lücke bei den Straßenbahnschienen und ist dann wirklich Vollgas mehrere hundert Meter durchgefahren. Und also so etwas hat es hier noch nicht gegeben. Der Ministerpräsident Haseloff hat das Ganze auch in die Nähe eines Terroranschlags à la Breitscheidplatz in Berlin vor 8 Jahren gerückt, weil der Zeitpunkt kurz vor Weihnachten doch sehr ähnlich ist. Mhm. Und wir wissen inzwischen auch was über den Täter.
Ja.
Ein 50-jähriger Mann aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland ist und als Arzt, als Facharzt für Psychiatrie in Bernburg zuletzt gearbeitet hat. Also auch mit einer Aufenthaltsgenehmigung. Der Mann wurde festgenommen.
Wer hat sich auf der Pressekonferenz noch zu Wort gemeldet?
Das war einmal der Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU, der auch gesagt hat, er steht in Kontakt mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Der kommt morgen Vormittag nach Magdeburg, wird mit den Angehörigen sprechen. Die Innenministerin Tamara Zischang, die sich auch geäußert hat zum Tatgeschehen und auch zum Tatverdächtigen, zu dem Mann aus Saudi-Arabien. Und am emotionalsten die Oberbürgermeisterin von Magdeburg, Simone Boris, die in Tränen erstickter Stimme gesagt hat, ich hoffe, wir bekommen jetzt auch den Raum zum Trauern, weil so etwas hat es hier noch nicht gegeben. Morgen Abend wird es im Magdeburger Dom eine Trauerveranstaltung geben, um das Ganze erstmal zu verarbeiten.
Welche Hilfsangebote gibt es für betroffene Angehörige?
Dazu kann ich noch gar nicht so viel sagen, weil das tatsächlich recht chaotisch hier ist. Also die Pressevertreter wurden auch in der Magdeburger Innenstadt von A nach B geschickt und es war jetzt alles sehr provisorisch. Die Verletzten werden natürlich in die Uniklinik geschickt oder tatsächlich auch in den Lazaretten erst versorgt. Ansonsten kann man dazu noch gar nicht so sehr viel sagen.
Ich verweise dann an dieser Stelle auf die Webseiten der Volksstimme aus Magdeburg und des MDR. Dort ist zu lesen, dass die Polizei für betroffene Angehörige ein Bürgertelefon eingerichtet hat. Auch die Universitätsmedizin Magdeburg hat Hotline-Nummern für Angehörige eingerichtet und es gibt in der Klinik Psychologische Betreuung für Angehörige, alle diese Nummern stehen auf den Webseiten des MDR und der Zeitung Volksstimme. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen in unseren Nachrichten auf dem Laufenden und an dieser Stelle großen Dank an Niklas Ottersbach in Magdeburg. Das Archäologische Museum in Frankfurt am Main präsentiert mit seiner neuen Ausstellung, ja man könnte sagen, einen antiken True-Crime-Fall. Die dunkle Seite Roms, das Massengrab von Scoopy. Es geht um einen bemerkenswerten archäologischen Fund nahe dem heutigen Skopje in der Republik Nordmazedonien. Ein Massengrab, das Einblicke in die Schattenseiten des Römischen Reiches wirft. In der antiken Stadt Scoopy wurden Überreste von 200 Männern gefunden, die vor mehr als 1500 Jahren getötet wurden. Zeugnisse einer Massenhinrichtung. Diese Ausstellung wurde in Nordmazedonien konzipiert, auch schon in Serbien, Montenegro sowie Bosnien und Herzegowina gezeigt. Jetzt also ist sie im Archäologischen Museum Frankfurt. Wolfgang David ist dort leitender Direktor und für den Ausstellungskatalog verantwortlich. Guten Abend, Herr David.
Guten Abend.
200 enthauptete Tote, keine Grabbeigaben, keine Kleidung. Das ist ja wohl ein sehr ungewöhnlicher Fund.
Ja, es ist wirklich ein sehr ungewöhnlicher Fund, wobei es sogar noch mehr Tote sein könnten. Es ist so, dass nur ein Teil dieses Grabens ausgehoben wurde. Man hat am Rande einer großen Nekropole, eines großen Friedhofes der antiken Stadt Scoopy, ist man auf einen Graben gestoßen, in dem ja wahllos diese Toten lagen, auch zum Teil die Skelettteile getrennt voneinander, sodass man eine Mindestzahl von 200 annimmt, also mindestens 200, und dann ist das Grabungsende eigentlich nicht erreicht. Also es könnten durchaus noch mehr sein.
Sie nennen das einen True-Crime-Fall aus der Antike. Was vermuten Sie denn, ist damals geschehen? Es gibt ja wohl nur Spekulationen.
Ja, am Anfang steht natürlich die Analyse und die genaue Beobachtung und Beschreibung. Und das Besondere ist das, was eben Archäologen in Zusammenarbeit mit Anthropologen und auch forensischen Anthropologen feststellen und dokumentieren konnten, erstmal ganz nüchtern den Befund zu beschreiben, ist, dass am Rande dieses Friedhofes ein Graben ausgehoben wurde und dann Tote hineingelegt wurden in verschiedenen Höhen, dass das wohl relativ schnell geschehen sein muss, weil es keinerlei Spuren von Tierfraß oder ja, Störungen gab, die darauf hindeuten, dass die lange offen lagen. Also, dass das sofort geschehen sein muss. Und dann ist das Schwierige gewesen, sie zu datieren, weil es keinerlei ja, Reste von Bekleidung, von ja, Nägeln, von Sandalen oder irgendetwas gibt, sondern die Datierbarkeit nur durch Müll, ja zur Auffüllung genommen wurde von einer so einer Abfallgrube in der Nähe, dass diese Funde das datieren können. Aber ansonsten nichts bei den Skeletten dabei ist, außer Spuren von Fesselung. Die sind erhalten und das weist darauf hin, dass sie wohl sehr, sehr spärlich nur bekleidet waren oder vielleicht gar nicht bekleidet waren.
Okay, Fesselung, das klingt nach Gewalt. Was lässt sich über den Hintergrund der Täter und Opfer vermuten? Welche Bedeutung hatte die Stadt Scoopy in der Antike?
Ja, Scoopy ist ja letztendlich die wichtigste Stadt im Gebiet des heutigen Nordmazedoniens gewesen, an Kreuzungspunkt von wichtigen Fernstraßen gelegen. Und heute liegt ja da die Hauptstadt Nordmazedoniens, Skopje, nicht ohne Grund. Ja, es ist letztlich eine Verlagerung von wenigen Kilometern aufgrund von Erdbeben im frühen Mittelalter, dass die moderne Stadt etwas verändert angelegt wurde. Und es ist mit Sicherheit eine sehr bedeutende Stadt gewesen. So ab dem 3., 4. Jahrhundert wird es dann auch in der Spätantike zu einer Metropole mit Bischofssitz und ist mit Sicherheit in die Auseinandersetzungen, die man für das 3. Jahrhundert und das beginnende 4. Jahrhundert überliefert hat innerhalb des Römischen Reiches, ist es mit Sicherheit nicht verschont worden. Zum einen gab es viele reichsinterne Bürgerkriege, Kämpfe zwischen verschiedenen Usurpatoren um den Thron, die ja sehr gut überliefert sind. Das ist ja die sogenannte Zeit der Soldatenkaiser, von denen ja keiner eigentlich eines natürlichen Todes gestorben ist. Das sind sehr unruhige Zeiten im Reich, aber auch Bedrohungen von außen. dass zum Beispiel Scoopy wahrscheinlich auch von Angriffen der Goten und Herula von jenseits der Reichsgrenzen getroffen wurde. Das ist so der Rahmen. Also das Reich ist in der Zeit von inneren und äußeren Krisen erschüttert gewesen.
Und wie wird die Geschichte dieses Massengrabs jetzt in Ihrem Frankfurter Museum präsentiert?
Ja, wir zeigen es zum einen auch, um zu zeigen den Unterschied oder die Gemeinsamkeiten, da ja beide Teile auch der Frankfurt mit der Vorgängerstadt Nida genauso Teil des Römischen Reiches war wie Scupi und sogar überliefert ist, dass Scupi lag in der Provinz Mösia, dass eine mösische Reitereinheit ganz in der Nähe von Frankfurt in einem Castell am Limes stationiert gewesen ist. Also man muss sich auch sehen, man hat durchaus miteinander zu tun gehabt. Aber hier in unserem Raum bricht das mit den Unruhen und der unsicheren Zeiten um 270-75 ab und diesen Unterschied zeigen wir auch, dass dann bis in das 4. Jahrhundert ab da nur noch Scupi weiterlebt. Vor allem, es ist vor die römische Abteilung bei uns gestellt, um einfach mal so ein bisschen diese ja wirklich dunkle Seite oder Schattenseite zu zeigen. Das war auch die Intention der nordmazedonischen Archäologin gewesen, vor allem der verstorbenen Kollegin Lenche Jovanova, die das Grab 2011 entdeckt hat. Wir bewundern eben das Römische Reich für das römische Recht. Wir bewundern es für zivilisatorische Leistungen wie die Straßen, die Architekturen, die Bäder und Bildungswesen und andere Dinge. Aber dass es eben auch sehr drakonische Strafen gegeben hat, dass ja Gewalt, Militär eine große Rolle gespielt hat. Das liest man in den Geschichtsbüchern oft zusammengefasst, ohne dann jeweils genauere Schlachtenbeschreibungen, die ja durchaus bei Autoren zu finden sind, zu lesen. Und dann kriegt man doch ein gewisses Gefühl von einer doch der Grausamkeit des Geschehens und auch teilweise ja der Unbarmherzigkeit, die ja herrschte. Mhm. Und dafür steht eigentlich ja diese Dinge, die wir an den Skeletten, den Knochen sehen können, dass diese Männer, und das ist der rein anthropologische Befund, man ist ja praktisch ja kriminalistisch vorgegangen, um zu analysieren, wem gehören diese Knochen, dass diese Personen alle eine gewisse Größe hatten, relativ groß sind, dass die meisten zwischen 20 und 40 sind und dass bei ihnen zu unterscheiden ist zwischen Verletzungen, die verheilt waren, Verletzungen, die zum Tode führten. Und es gibt auch viele pathologische Veränderungen an den Skeletten oder auch Dinge, die auf Abnutzung hindeuten. Es gibt oft Skoliose an den Wirbelsäulen, dass sie einseitig getragen haben. Dann gibt es Marschfrakturen, es gibt verheilte Brüche, die eben auf ein Ausgesetztsein an Gewalt hindeuten, auch das ganze Leben über. Und dann deutlich diese Spuren, die zum Tode führten, also sogenannte perimortale Spuren, dass Stichwunden sind, dann auch Hiebspuren, aber vor allem auch in einer großen Zahl Schnittspuren, dass vor allem Halswirbel durchtrennt wurden und Halswirbel teilweise fehlen, die tatsächlich auf eine Enthauptung hindeuten. Und der Schluss ist dann grundsätzlich von den Befund, Gewalt ausgesetzt, Größe, Auswahl der Person, hartes Training, Kämpfe überlebt, wohl Soldaten und dann die Frage der Tötung oder der Hinrichtung, wohl sehr schnell geschehen und dann auf einmal in ein Grab gelegt, dass das wohl in diesem Zusammenhang sich um Soldaten dieser Zeit handelt. Und dann können wir über die Gründe natürlich nachdenken.
Das wird ja heute ähnlich auch in der Realität, in der Gegenwart gemacht, ne? Solche Untersuchungen zum Beispiel in der Ukraine an Gefallenen dort im Krieg. Und das klingt jetzt wirklich so, wie Sie das beschreiben, nach Parallelen von Archäologie und Forensik.
Ja, wenn man arbeitet wirklich sehr eng zusammen. Es ist, wenn man das einfach sich vorstellt, was dort geschehen ist, dass möglicherweise entweder eine unterlegene Einheit oder meuternde Soldaten hingerichtet worden sind. Das kann sein, sie wurden jedenfalls abseits des normalen Friedhofs mehr oder weniger verscharrt. Ehrenlos verscharrt. Und durch die Forensik hat man das überhaupt herausbekommen, was dort passiert ist. Genauso geht man Archäologen und Anthropologen an Massengräbern, die man findet. Wir haben ein sehr intensiv wurde das gemacht, gar nicht so weit von Mazedonien weg, nach den Jugoslawienkriegen. Denken Sie, die Ausgrabung, Exhumierung in Bosnien-Herzegowina, Srebrenica und andere Plätze, wo Massengräber exhumiert wurden. Jetzt noch, wenn man die Medien anschaut, immer mal die Meldung, jetzt nach fast 90 Jahren immer noch Massengräber aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die jetzt erst entdeckt werden. Dann natürlich Syrien, man muss denken an Irak, man muss an die Ukraine denken. Und wenn man an die Ukraine denkt, dann muss man auch an die Massengräber denken, die im Zweiten Weltkrieg dort angelegt wurden und getarnt wurden. Und dann, wenn man die Spuren des Massenmordes durch die deutschen Truppen ansieht, die auf dem Rückzug dann exhumiert wurden, um die Knochen zu verbrennen und die Asche zu vermahlen und zu verstreuen. Ja. Es war immer eine Sache, möglichst Spuren zu beseitigen, nicht offen zu zeigen. Und wenn man solche Massengräber anlegt, sehr vielleicht dann auch heutzutage zu tarnen und den Opfern jegliche Identität und jedes Schicksal praktisch zu verbergen. Und da arbeiten eigentlich die von den technischen Verfahren Archäologen und Forensiker sehr fruchtbar miteinander zusammen.
Ist diese Ausstellung auch für Kinder und, ich sag mal, zarte Gemüter geeignet oder braucht es eine Triggerwarnung?
Also wir haben jetzt auf eine Triggerwarnung verzichtet. Wir weisen aber natürlich ja darauf hin, weil man muss schon sagen, es gibt Zeichnungen der Rekonstruktion der Menschen beim Leben noch. Wir haben das ein bisschen abgedunkelt. Wenn man sich dann so richtig drauf einlässt, dann ist es doch eine, berührt einen doch sehr. Auf der anderen Seite gehen wir eigentlich nicht über das hinaus, was eben auch in Jugendbüchern über römische Armee oder anderen abgebildet ist, in Abbildung nach wie vor, wenn es um Strafen geht oder wenn mal ein Skelett gezeigt wird. Aber es ist natürlich eine Sache, wir haben sehr viel darüber nachgedacht, es ist Antike, es ist fast 2000 Jahre alt. Und es ist nicht jetzt besonders auf Voyeurismus oder Sensation, sondern sehr, sehr nüchtern, um zu zeigen, wie die Forensik arbeitet und die Archäologen arbeiten. Und jetzt nicht das Geschehen extenso dort auszubreiten, also darauf zu verzichten. Und eins ist ganz klar, praktisch ein Massengrab des 20. oder 21. Jahrhunderts, das würde man diese Art nicht so zeigen, also mit Originalknochen. Dann würde man dann das anders machen, mit Sicherheit.
Die dunkle Seite Roms, das Massengrab von Scoopy. Diese Ausstellung ist bis Mitte Juni nächsten Jahres im Archäologischen Museum Frankfurt zu sehen. Leitender Direktor dort ist Wolfgang David. Herzlichen Dank, Herr David, fürs Gespräch.
Gern geschehen.
Wir werden nicht zulassen, dass sich feindliche Länder dreist in unseren Alltag, unsere Wirtschaft oder in unsere Wahlen einmischen. Das waren außergewöhnlich scharfe Worte von Polens Premier Donald Tusk vor wenigen Tagen. Es geht um die Fernsehsendergruppe TVN, die sich vor allem während der Regierungszeit der nationalpopulistischen PiS als Gegengewicht zu den staatlich kontrollierten öffentlichen Sendern einen Namen gemacht hat. Donald Tusk hat TVN jetzt auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die als kritische Infrastruktur gelten. Warum? Das berichtet Martin Adam.
Fakte, die Abendnachrichten bei TVN24. Nach Einschaltquoten Nummer 1 der polnischen Nachrichtensender, Tendenz allerdings fallend. Vor dem Regierungswechsel, als unter der nationalpopulistischen PiS-Partei die öffentlichen Medien nur noch selten von der Parteilinie abwichen, da verzeichnete TVN24 mit regierungskritischer Berichterstattung Rekordquoten. Der Sender gehört der Warner Bros. Gruppe aus den USA, was ihn geschützt hat. Als die PiS den Verkauf erzwingen wollte, trat der US-Botschafter persönlich auf den Plan und verhinderte das Vorhaben. Aber jetzt will Warner Bros. Verkaufen und das sorgt in Polen für Nervosität. So sehr, dass Premierminister Donald Tusk Mitte Dezember eine Entscheidung trifft. Wir wollen unsere Staaten und die Europäische Union schützen vor der Einmischung zum Beispiel in Wahlprozesse oder vor Versuchen, unsere Medien zu übernehmen. TVN und Polsat werden auf die Liste strategisch wichtiger Firmen aufgenommen, die vor aggressiven und für polnische Interessen gefährlichen Übernahmen geschützt werden. Die TVN-Gruppe sei kritische Infrastruktur, der polnische Sender Polsat gleich mit. Das ist neu. Bisher standen Chemie-, Energie- und Rüstungsunternehmen auf der Liste, vereinzelt Telekommunikationsanbieter. Dass jetzt auch Fernsehsender als relevant für die nationale Sicherheit angesehen werden, hat mit den Kaufinteressenten zu tun. Polnische Medien berichten, unter anderem sei der ungarische Sender TV2 interessiert, der Ungarns Regierungschef Viktor Orbán nahestehe, der wiederum zu Wladimir Putin in Moskau hält. In Warschau hat man befürchtet, TVN könnte zum Einfalltor für russische Desinformation werden, erklärt Donald Tusk am Mittwoch. Ich möchte betonen, dass wir eventuelle Transaktionen nicht erschweren wollen. Es braucht nur eben die Zustimmung der polnischen Regierung. Wir wollen die Sender schützen und nach Gesprächen mit Staatschefs aus unserem Teil Europas habe ich weitere Hinweise darauf, dass die Absichten derjenigen, die Polen den hybriden Krieg erklärt haben, sehr ernst sind. Dass Russland gezielt versuche, Wahlen zu beeinflussen, das habe man in Europa, in den USA, zuletzt in Rumänien sehen können, heißt es jetzt in vielen Kommentaren. Die Einmischung in den freien Markt sehen Ökonomen wie Grzegorz Maliszewski von der Millennium Bank jedoch kritisch. Es geht dabei um Schutz und Sicherheit, aber mir scheint, aus einem ökonomischen Gesichtspunkt sind staatliche Einmischungen in den privaten Markt in der Regel nicht effektiv und bringen keine guten Ergebnisse. Ich denke, das bringt eine große Unsicherheit mit sich, denn für die Zukunft kann das heißen, dass diese Einmischungen weitergehen. Und tatsächlich sind gleich noch drei weitere Unternehmen auf die Liste der kritischen Infrastruktur gesetzt worden, unter anderem T-Mobile Polska der Deutschen Telekom. Anders als erwartet gab es jedoch von einem keinen Protest. US-Botschafter Mark Brzezinski schrieb bei X, angesichts ausländischer Einflussnahme sei es wichtig, dass Regierungen strategische Infrastruktur schützen. Anders als beim letzten Mal betrachtet Washington die größte US-Investition in Polen, TVN, diesmal offenbar tatsächlich als geschützt und nicht gefährdet.
Polen erklärt also den Fernsehsender TVN zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Jetzt schaut Charlotte Weinreich in die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 21. Dezember.
Wenn man mit Zensur konfrontiert wird, ist die beste Antwort, kreativ zu werden, erzählt der iranische Regisseur Mohammad Rasoulov im Interview mit der Taz. Sein Film »Die Saat des heiligen Feigenbaums« ist der beste Beweis dafür. Rasoulov konnte ihn nur heimlich im Iran drehen, bevor er nach Deutschland floh. Es geht darin um die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung und wie das Mullah-Regime Familien spaltet. Die Saat des heiligen Feigenbaums kommt nächsten Donnerstag in die Kinos. Auf die Frage, ob das Kino ein wirksamer Akt des Widerstands ist, antwortet der Regisseur: Besonders in der Welt, in der wir heute leben, ist alles politisch. So ist zum Beispiel die Entscheidung, politischen Fragen gegenüber gleichgültig zu sein und sie somit den Machthabern zu überlassen, ein politischer Akt. Mohammad Rasoulov in der Taz. In der Süddeutschen Zeitung hält Nils Minkmar ein Plädoyer für die Tugend der Großzügigkeit. Heute wird empfohlen, schreibt Minkmar, das Atmen bewusst zu üben, das Gehen zu pflegen und den Einsatz der Muskeln zu fördern. Aber es gibt eben auch eine Optimierung der Welt jenseits von mir und meinem Körper. Es ist deshalb ein großer Fehler, die Großzügigkeit als ein Privileg der Reichen zu betrachten. Wir alle können also großzügig sein. Minkmar erklärt, wie wir das im Alltag üben können. Großzügigkeit äußert sich in Geduld, in Fragen oder im Verzicht. Es beginnt schon damit, auch in den polarisierten Debatten der Gegenwart, nicht sofort jedem immer das Schlimmste zu unterstellen. Da bietet das alljährliche Diskutieren im Kreise der Familie an Weihnachten doch vielleicht die perfekte Gelegenheit zum Üben der Großzügigkeit. Um nochmal auf das Thema Selbstoptimierung zurückzukommen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommentiert Melanie Mühl das Ende der Misswahlen in den Niederlanden. Die Welt verändert sich und wir verändern uns mit ihr, zitiert Mühl die Organisatoren in der FAZ. Dass die Niederlande den Wettbewerb nicht mehr zeitgemäß finden, sei auch eine gute Nachricht. Dann folgt ihr großes Aber. An der Objektifizierung der Frau, die in erster Linie nach ihrem Aussehen beurteilt wird, dürfte sich indes wenig ändern. Der Kampf in den sozialen Medien, wo junge Frauen ihre makellosen Gesichter und gestählten Körper präsentieren, um Likes, Fans und Werbeaufträge zu bekommen, geht weiter. Und man darf annehmen und bedauern, dass Heidi Klum bis ins Greisinnenalter, das man ihr nie ansehen wird, Germany's Next Topmodel kürt. Der Fairness halber kommen wir zum Schluss noch auf das Aussehen von Männern in der Politik zu sprechen. Um genau zu sein, auf ihre Gesichtsbehaarung. Im Tagesspiegel stellt Richard Friebe fest: Der Bart hat sich in der deutschen Spitzenpolitik etabliert. Einst trugen linke Outlaws einen Bart, trotzig als Alleinstellungsmerkmal. Heute hat ihn fast jeder. Stimmt, Christian Lindner, Markus Söder und ab und zu auch Robert Habeck, mal mehr, mal weniger gepflegt. Wäre das nicht auch mal was für Scholz und Merz? Fragt Friebe. Bei Merz spreche eigentlich allein dessen Vorname dafür. Friebe erklärt, kaum ein deutscher Kaiser gleichen Vornamens hat je auf eine meist üppige Gesichtsfrisur verzichtet. Man kann sich Friedrich Merz etwa mit einem Spitz- oder Kinnbart doch recht gut vorstellen. Wer weiß, vielleicht erleben wir nach der Weihnachtszeit noch ein haariges Wunder. Immerhin hat uns sein bester Parteifreund Markus Söder auch nach einem Urlaub mit Stoppeln im Gesicht überrascht.
Charlotte Weinreich mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.